Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge After Hours, dem Podcast der Hochschule Offenburg. Für diejenigen unter euch, die vielleicht das erste Mal heute einschalten, ich bin Astrid und studiere an der Hochschule Offenburg Virtuelle Welten. Und heute nehme ich euch zu Beginn mit auf einen kleinen gedanklichen Spaziergang durch Offenburg. Und zwar laufen wir von der Hochschule aus Richtung Bahnhof durch die Altstadt. Und gerade sind wir an der Polizei vorbeigelaufen und schlendern jetzt auf der Hauptstraße in der Fußgängerzone, bis wir vor einem großen blauen Eckhaus zu unserer Rechten mit roten Schildern stehen bleiben. Das ist die Traditionsbuchhandlung Rot. Als ich das erste Mal auf die Buchhandlung aufmerksam geworden bin, war ich recht überrascht, weil ich aus Frankfurt komme tatsächlich. Und dort gibt es halt so große Konzerne wie Thalia und Hugendubel und so weiter und so fort. Und ich war sehr positiv überrascht, dass es noch eine unabhängige Buchhandlung gibt. Oder nicht nur eine in Offenburg, aber halt diese. Und falls ihr euch jetzt, liebe Hörer, fragt, warum wir eigentlich darüber reden oder warum ich euch jetzt auf diesen gedanklichen Spaziergang mitgenommen habe, freue ich mich riesig, unseren heutigen Gast der Folge vorzustellen, und zwar Frau Barbara Roth.
Ja, hallo, ich freue mich ganz, ganz, ganz genauso groß und riesig.
Genau, Sie haben ja 1996 die Buchhandlung Gustav Roth in vierter Generation von Ihrem Urgroßvater übernommen.
Ja.
Und der hat Sie, wenn ich es richtig nachgelesen habe, 1897 gegründet.
Ja, genau, so ist wahnsinnig, oder?
Ja.
Ja.
Total schön. Und das heißt aber auch, dass Sie dann jetzt dieses Jahr Ihr persönliches 30-jähriges Jubiläum feiern.
Ja, also wir werden, am 1. Mai war das, 96, und wir werden feiern 30 Jahre Rot mit Barbara und machen eine, wie ich finde, natürlich geniale Jubiläumswoche mit einem riesigen Fest am 9. Mai. Und da geht es um Zungenbrecher, also um die Sprache, um Spaß an der Sprache. Und da sind alle eingeladen, die in der Stadt sind, da mitzumachen. Und dann feiern wir ein großes Rhabarber-Barbara-Barbarenfest.
Wie schön, das klingt richtig toll. Es ist ja so, also dass ich komme leider nicht von hier, aber ich habe von anderen Leuten gehört, die hier aufgewachsen sind, dass ihre Buchhandlung irgendwie schon sehr präsent schon immer ist in dem Leben. Also jeder, der in Offenburg aufwächst, wächst eigentlich mit ihrer Buchhandlung auf, kann man so sagen. Und ich finde es total spannend. Sie haben auch selber gesagt, oder ihr Motto lautet ja, Rot ist die Liebe zum Buch.
Ja.
Und mich würde jetzt interessieren, wie sich diese Liebe ausdrückt und vielleicht auch, was die Liebe geweckt hat, also für Sie ganz persönlich.
Ja, also ich glaube, es ist, weil Sie jetzt zuerst sagten, dass die Menschen, die hier aufwachsen oder leben, für die ist die Buchhandlung Rot ganz besonders. Und das, glaube ich, ist deshalb, weil wirklich schon von Beginn an das immer mehr war als nur ein Verkaufsraum, sondern es war immer das lebendig werden lassen von Literatur, das Begegnen von Autorinnen und Autoren. Also mein Großvater hat zum Beispiel, das finde ich so irre, nach dem Krieg in den 50er Jahren hat er den Kosakenchor aus Moskau hier nach Offenburg gebracht, in die Stadthalle. Das war das Ereignis. Die ganze Stadthalle war voll und die Leute waren happy. Heute wird man wahrscheinlich da jetzt so nicht mehr hingehen wollen. Aber dafür machen wir eben andere Sachen, wie jetzt diese Jubiläumsaktion oder eben andere tolle Begegnungsmöglichkeiten. Und ganz oft höre ich auch von unseren Kundinnen und Kunden, die sagen, ah ja, du, wir treffen uns wieder beim Rot. Also es ist so ein Treffpunkt auch und das ist das Schöne. Und ich glaube, das ist diese Liebe zum Buch, ist tatsächlich, was wir erreichen wollen, dass jeder Mensch zumindest einmal in seinem Leben erfahren hat oder erfährt, wie glücklich Lesen machen kann.
Ja.
Die Begegnung mit der Literatur sein kann, egal was. Also mir völlig egal, ob Sie jetzt den Faust lesen oder den neuen Asterix. Das spielt keine Rolle, sondern einfach dieses Kopfkino, was in einem ja dann beginnt, wenn man liest. Und dieser Austausch darüber, das Erweitern, das Nachdenken, sich selber entdecken, das ist die Liebe zum Buch und die ist unendlich und die wird es immer geben. Kann ich jetzt schon sagen.
Für Sie persönlich oder meinen Sie für alle Menschen?
Ich glaube für alle. Ja. Vielleicht ändert sich das Medium noch mal ein bisschen. Das kann natürlich sein, wobei ich glaube, das gedruckte Buch wird uns bleiben. Das ist jetzt seit Gutenberg so. Und obwohl es auch das E-Book gibt und die E-Reader oder viele, gerade junge Menschen, ja auch im Handy das schaffen, da ganze Bücher zu lesen. Ich hätte Probleme mit den Augen, aber das kann man natürlich alles. Aber das Lesen, also das Buch wird uns bleiben.
Ja, also darüber wollen wir tatsächlich heute noch im Detail reden, gerade was das Lesen bei jungen Leuten betrifft.
Ja.
ich habe auch einige Statistiken, gerade weil sie sagen, das Buch wird uns bleiben, habe ich gelesen, dass es so ist, dass ungefähr 60% der Menschen E-Books tatsächlich ablehnen. Also auch noch heutzutage. Also es ist tatsächlich so, dass es eher zum Printmedium geht oder die Tendenz da halt bleibt. Ja. Ganz, fand ich persönlich ganz interessant.
Interessanterweise übrigens auch bei Studierenden.
Ja.
Weil da hat man, glaube ich, festgestellt, dass es ein anderes Arbeiten ist, wenn Sie, sage ich jetzt mal, so ein dickes Lehrbuch vor sich haben und dann sehen Sie, ah, jetzt habe ich schon 2 Drittel geschafft oder ich muss noch 1 Drittel oder wie viel auch immer. Das hat man beim elektronischen Medium natürlich nicht.
Ja, das ist dann so ein riesiges, gefühlt endlos langes Ding, was man so scrollen oder wischen kann und es hört nie auf. Ja, das stimmt schon. Wobei ich muss sagen, beim Lernen habe ist jetzt für mich persönlich so, aber mag ich es auch, dass ich es örtlich verordnen kann. Also es ist, wenn man physischen Gegenstand in der Hand hat, ist es so ein bisschen so wie eine Art Gedächtnispalast, in Anführungszeichen, die man sich anlegen kann. Also man kann dann auch in der Klausur nochmal zurückblättern und weiß ungefähr, okay, da an der Stelle im Buch stand das und dann fällt es einem vielleicht eher nochmal ein auch, als wenn man halt ja, das unbewusst ohne eine örtliche Verknüpfung abgespeichert hat. Apropos Zahlen, das hatte ich ja eben gerade schon erwähnt. Es ist so, dass der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat da die Zahlen für 2024 wie folgendermaßen zusammengefasst. Und zwar hat er bemerkt, dass der Umsatz im Buchhandel um 1,8% gestiegen sei. Das sind dann ungefähr knapp 10 Milliarden Euro, für die es interessiert. Und er hat festgestellt, dass vor allen Dingen 16- bis 90-Jährige häufiger zum Buch gegriffen haben als in den Jahren davor und dass es vor allen Dingen junge Frauen gewesen sind in dem New oder Young Adult. Adult, ich kann es nicht aussprechen, es tut mir leid, Bereich.
Ich verstehe es.
Ja, und das ist interessant, weil es gibt auch noch Quellen von 2021 zum Beispiel, die komplett konträr gegangen sind. Die haben gesagt, also die JIM-Studie hat behauptet, dass lesende Jugendliche so niedrig gewesen seien wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Bei ungefähr so 40% von Leuten, die regelmäßig halt gelesen haben. Und mich würde halt jetzt interessieren, was Sie persönlich beobachten, so in Ihrer, für Offenburg zumindest.
Also diese jungen Frauen sind es, oder Mädchen, sage ich jetzt mal, Mädchen bis Frauen, das ist eine Zielgruppe, die gibt es jetzt seit, ich würde jetzt, also dieses New Adult ist jetzt vielleicht 3 Jahre, 4, sowas. Und das ist ein Segen für uns. Die haben wirklich... Und dafür sind ja auch neue Bucharten entstanden. Diese wunderschönen Farbblattschnitte, die es gibt, das sieht das so traumhaft aus. Ja. Und inzwischen weitet sich das tatsächlich aus. Also der letzte historische Roman von der Gablé hatte auch so einen wahnsinnig tollen Blattschnitt, der dann aussah wie so ein mittelalterliches Kirchenfenster. Also das ist toll. Da hat sich wirklich ganz viel bewegt, auch bei den Verlagen und in der Herstellung. Und für uns natürlich ein Glück, dass die sagen, ich möchte einmal das Buch lesen und ich will es einmal schön im Regal haben. Oder viele machen das natürlich so. Und die so quasi für sich das wieder entdeckt haben. Und das merken wir natürlich auch. Wir haben dem Rechnung getragen. Also das war am Anfang, haben wir da vielleicht 1 Meter Regalfläche gehabt im Erdgeschoss auch. Und dann haben wir überlegt, wie können wir jetzt diese Nachfrage bedienen und sind mit der ganzen Abteilung ins Obergeschoss, weil da auch die englischsprachigen oder fremdsprachigen Bücher stehen und ganz oft sich eben dann dazu auch die Originalausgabe gekauft wird. Und da haben wir das ganze Ding 5-mal so groß aufgebaut, haben eine, wie ich finde, ganz ansprechende, schöne Chill-Möglichkeit dazu hin mit Sesseltischchen und so weiter. Und das wird so gut angenommen und witzigerweise nicht nur von der ursprünglichen oder eigentlichen Zielgruppe, den jungen Frauen, sondern genauso von den älteren Herren oder wem auch immer, der dann da ist. Die genießen das ganz genauso.
Ja.
Also das ist was so ganz unverhofft für uns kam und natürlich den Buchhandel beglückt hat, ist ja klar.
Das glaube ich. Ja. Aber ich würde auch behaupten, dass Lesen sich dadurch verändert hat. Also Sie haben es ja schon angesprochen, der Buchschnitt hat sich total verändert und es weitet sich auch auf andere aus. Also ich kenne zum Beispiel einen Debütroman, Okaye Tage heißt er, wo auch der Buchschnitt, zwar jetzt nicht so extravagant mit Kirchenfenster und so weiter, sondern halt nur gelb eingefärbt, aber das hebt natürlich trotzdem schon mal ja das hervor. Also wenn man das vergleicht, als ich Teenagerin war, so da war das noch nicht so und das sind jetzt vielleicht so, was weiß ich was, 8 Jahre oder so, die dazwischen liegen. Es ist irrsinnig viel in diesen 8 Jahren passiert. Ja. Was ich auch interessant finde, ist, dass ich auch Freundinnen habe, die tatsächlich dieses Genre lesen Und Sie haben es auch so ein bisschen erwähnt, dass es ja schon auch eine Ästhetik da eine Rolle spielt.
Ja.
Also da weiß ich, dass ich mit ihr so ein bisschen aneinander geraten bin, weil sie hat halt auch zu Hause dann natürlich ein riesiges Bücherregal, wo die ganzen Bücher schön ausgestellt sind. Und da wird ja dann sehr, sehr gut auf das Buch geachtet. Und da will man halt dann auch nicht zum Beispiel, wenn man es liest, dass irgendwie der Buchrücken zerstört wird oder so. Und das fand ich dann ein bisschen überraschend, ohne jetzt irgendwie darüber urteilen zu wollen oder so. Aber ich achte auch auf meine Bücher, ist ja logisch. Die sind für mich auch wertvoll. Aber ich dachte mir schon, so ein Buch darf doch Lesespuren haben, oder? Also es gehört doch irgendwie zum Lesen dazu, dass man es zum Lesen benutzt und nicht, dass es möglichst ungelesen aussieht.
Ich glaube, es ist dann eher ein Kunstobjekt, also auch so was ganz Schönes, was man haben mag. Also von dem her, ich bin da ganz schmerzfrei. Und ich habe das natürlich gelernt, weil ich ja in unserer Buchhandlung groß geworden bin und hatte das Riesenglück, dass ich immer lesen konnte. Und ich habe ganz viel gelesen, schon als Kind. Und wir mussten das natürlich dann lernen, dass wir so lesen, dass es kein Mensch merkt. Weil,
ja.
Ich meine, ich konnte nicht alle Bücher behalten. Und von dem her fällt mir das sehr leicht. Also, dass man eben das Buch nur ein bisschen öffnet, dann sieht man gar nichts am Buchrücken. Aber viele wollen es eben ganz aufgeklappt haben oder machen sich Notizen. Oder es gibt auch Menschen, die Eselsohren mögen. Wäre jetzt nicht so meins, aber das darf jeder machen, wie er will.
Ja, auf jeden Fall. Also das sowieso, also
ja.
Das ohne es jetzt verurteilt. Aber es ist mir aufgefallen, dass es so, dass die Ästhetik plötzlich zum Lesen dazugehört. Und wenn man ehrlich ist, könnte man ja behaupten, dass es ein Stück weit schon immer so war. Also ich kann mich erinnern, in unserer Familie wird zwar sehr viel gelesen, also die Bücher stapeln sich vor dem nicht benutzten Kamin und so. Und die Bücherregale quellen über einfach, weil nach Jahrzehnten Lesen halt, irgendwann geht der Platz aus. Aber trotzdem ist es so, dass schon so ein bisschen eine Ablehnung geherrscht hat gegenüber den Leuten, die sich irgendwie, keine Ahnung, die Klassiker ins Regal stellen, ins Wohnzimmer, möglichst präsent, damit, wenn dann irgendwie Besuch da ist, der genau sehen kann, ah,
ja,
der Mensch liest Goethe und so, und dabei hat die Person das wahrscheinlich nie angerührt. So.
Oder noch schlimmer mit so Papp-Attrappen, ne?
Ja,
Gibt es auch,
ja.
Wie man, was man ja von den Möbelhäusern kennt.
Ja, definitiv.
Pappe,
ja.
Egal.
Ja, da würde mich interessieren, was Sie sagen, was irgendwie, wie soll ich sagen, warum gelesen wird oder warum man lesen sollte und vielleicht auch noch die Klassiker lesen sollte. So.
Also Lesen ist Wissen. Einfach Wissen, und Bildung ist Macht. Ja, das ich finde, gerade jetzt in unserer heutigen Welt, wo wirklich alles so vieles im Umbruch ist, ganz große Veränderungen da sind und wir mittendrin sind in diesem Tohuwabohu, das verunsichert, das macht natürlich auch viele Sorgen, das macht Angst, alles miteinander. Und wir sehen das auch in anderen Ländern, wenn sie lesen und sich bilden können, dann haben sie, und sie heißt jeder Mensch, also auch das Volk, einfach eine Macht. Wenn sie das nicht haben, wenn sie alles glauben müssen, weil sie gar nicht die Möglichkeit haben, das zu überprüfen oder überhaupt lesen zu können, gibt es ja auch ganz viele, dann ist man einfach verloren. Ja? Also das ist, glaube ich, das Entscheidende überhaupt. Und was es natürlich zusätzlich macht, dass es auch einen selber bildet oder formt. Ja? Dass man, also im besten Fall hat man einfach viel Spaß dran und beamt sich mal für eine Weile in eine andere Welt rein. Aber es ist eben was anderes, als wenn Sie jetzt in Anführungsstrichen nur Film gucken oder irgendeine Serie oder sonst was, weil ja in uns selber was passiert. Ich lese mit den Augen, ich nehme die Buchstaben wahr und dann transformiert sich das im Kopf und in meinem Kopf passiert dann mein Kopfkino. Und ich denke mir was dazu. Also das ist nochmal ein ganz anderer Akt, als wenn ich jetzt im Kino sitze und mir einen Film angucke. Und das ist, glaube ich, was man ja festgestellt hat, dass Kinder, die zum Beispiel nicht lesen lernen können, dass durch dieses Lesen lernen, so rum sage ich es besser, durch das Lesen lernen entwickelt sich in uns die Empathie, die Fähigkeit zur Empathie, weil sie sich eben da hineindenken können in diese Figuren, in die Menschen. Sie leben mit der Pippi Langstrumpf, sie sind der Abenteurer, sie sind in der Rakete und fliegen zum Mond oder sind das Eichhörnchen auf dem Baum oder was auch immer. Also das ist das Tolle dran. Und ich glaube, das ist das, was einem selber dann auch, also neben dem, dass ich Wissen erwerben kann oder nachlesen kann, eben dass es was mit mir macht, dass ich auf einmal merke, ah, so kann man ja auch leben oder das ist ja ganz anders oder auf einmal relativiert sich meine eigene Lebensweise und ich denke, boah, es geht mir eigentlich gut oder was geht mir denn schlecht und ich will jetzt aber auch einen besten Freund, dann mache ich mich auf die Suche nach einem besten Freund. Also das ist so vielfältig und so reich und ich glaube, das ist einfach ein Schatz, ein Kulturschatz, den wir haben, den wir nie mehr freiwillig weggeben werden. Ja, wir dürfen, also ich glaube wirklich, es ist so wertvoll. Und wenn Sie mal, wir machen ja viel auch in der Leseförderung oder auch mit Grundschulen und mit Kindergärten. Und wenn man mal dann merkt nochmal, das vergisst man selber ja, wie mühsam das ist, dieses Lesen lernen. Das ist richtig viel Arbeit. Und was das für wirklich eine ganz große Fähigkeit ist, die man dann hat, egal in welcher Weise man sie einsetzt und ist überall, wo wir sind, Beschrift, überall. Selbst wenn Sie jetzt, gut, man kann jetzt mit dem Navi unterwegs sein und dann sagt der, biegen Sie rechts ab und dann gibt es gar nichts rechts ab, dann muss man auch noch Schilder lesen können. Also, nee, ich mache jetzt, also das ist so, darum, glaube ich, sollte man lesen oder lesen wir. Ja.
Ja. Ja, da rennen Sie bei mir persönlich offen gesagt, ehrlich gesagt, offene Türen ein. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass es viele Menschen trotzdem nicht verstehen. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, gab es Leute, die waren stolz, dass sie nicht ein einziges Mal eine Lektüre gelesen haben und trotzdem durch die Deutschklausuren gekommen sind.
Gut, das gibt es natürlich auch.
Ja. Ja, und die halt hinterfragt haben, wofür der Deutschunterricht in der Oberstufe überhaupt nötig sei, weil man ja schon lesen und schreiben könne. Und das würde ja reichen, so ungefähr. Und ich finde deswegen super wichtig, dass Sie den Empathie-Aspekt angesprochen haben. Also mir persönlich ist das wichtig, weil ich schon denke, dass es was ist, wo wir auch in der heutigen Zeit extrem von profitieren. Also wenn man bedenkt, wie die Spaltung in Deutschland und so weiter voranschreitet, hängt es, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammen, dass die Art und Weise, wie zum Beispiel Social Media strukturiert ist, ja eigentlich immer meinungsverstärkend wirkt. Also man ist ja in seiner eigenen Bubble und bekommt dann immer weiter vom Algorithmus Sachen vorgeschlagen, die dieser Meinung eigentlich entsprechen. Und da ist es dann, finde ich persönlich, super wichtig zu lesen, weil das ist was, was mir persönlich jetzt im Kontrast auch auffällt, wenn ich irgendwie Insta nutze oder dann halt, dass ich ein Buch lese. Es ist super schwierig, mal jemand anderes auszuhalten. Also einfach mal in der Gedankenwelt eines anderen Menschen zu sein und quasi durchzuhalten, auch wenn man nicht einverstanden ist, wie der sein Leben lebt. Und wenn man dann so, also zum Beispiel, das habe ich jetzt auch mitgebracht, das könnt ihr leider nicht sehen, aber Himmlischer Frieden von Lai Wen war ein Roman, der mich unheimlich berührt hat am Ende, aber wo ich mich schon das erste Drittel durchkämpfen musste, weil da sehr schonungslos Kindheit beschrieben wird und halt auch so der Teil, auf den man als Erwachsener nicht mehr stolz ist und den man halt dann irgendwie lieber verstecken oder kaschieren möchte, weil es halt schonungslos ehrlich ist auf eine gewisse Art und Weise. Und dann irgendwie so die Muße zu haben, das durchzuhalten und zu sagen, ich stelle mich jetzt im Prinzip ja auch mir selber, also dass ich das schwierig finde, bedeutet, das muss ja für jemand anderes, der den Roman liest, überhaupt gar nicht schwierig sein. Und ich glaube, dass es was ist, wenn man beim Lesen oder was das Lesen auch besonders macht, dass man nicht nur sich anderen Leuten und deren Gedankenwelten und Moralvorstellungen und so weiter stellt, sondern dass man sich auch in gewisser Art und Weise sich selber stellt und feststellt, wo man selbst vielleicht irgendwie bestimmte Ideen hat oder so, die da halt konträr mitgehen. Und wenn man die ganze Zeit unbewusst vor sich herlebt, würde einem das vielleicht gar nicht auffallen.
Ja, es macht ja viel mit einem selber. Ja, und manche Bücher sind auch ein bisschen sperrig. Da braucht man, so wie Sie jetzt gesagt haben, einfach eine Weile, um da reinzukommen. Oder vielleicht ist der Sprachduktus schwierig oder man denkt, oh, ich will jetzt nicht. Also mir geht es manchmal so, dass ich denke, oh, ich will jetzt nicht schon wieder was vom Zweiten Weltkrieg lesen. Und trotzdem lese ich es dann und denke, oh, es war toll, es hat mich bereichert. Und also das ist so. Und im besten Fall setze ich mich damit auseinander und auch mit mir selber. Klar. Ja. Ja. Und ich bin ja der Meinung, dass sowieso immer die Bücher zu einem kommen, die gerade richtig sind und wichtig sind. Kennen Sie sich ja auch, wenn Sie sagen, Sie haben Berge von Büchern vor Ihrem Kamin stehen. Ich habe Bücher, die liegen da 5 Jahre und denke ich, oh nee, soll ich überhaupt nicht lesen? Und irgendwann nehme ich es und dann ist es dran. Und irgendwas, was ich vielleicht vor 10 Jahren gelesen habe, denke ich, oh, wie konnte man denn sowas lesen? Also das verändert sich auch. Und es kommt immer das richtige Buch zu einem.
Ja, ganz total. Sicher. Ja. Mhm. Wobei ich muss sagen, das mit dem Kamin ist sind nicht meine eigenen Bücher, weil ich habe mir nämlich geschworen, dass mir das nie so gehen wird. Und ich kaufe mir tatsächlich erst ein Buch, das hören Sie jetzt wahrscheinlich nicht so gerne, aber wenn ich es schon gelesen habe und weiß, ich werde es auf jeden Fall nochmal lesen. Und das sind dann tatsächlich Romane oder so, die ich dann irgendwie im Laufe meines Lebens mehrmals lese. Und da ist es total spannend, weil mir geht es dann so ein bisschen das, was wir jetzt auch beschrieben haben. Also wenn ich es das zweite Mal oder dritte Mal oder vierte Mal lese, ist es nie so wie beim ersten Mal. Mir fällt immer irgendwas anderes auf und es verändert sich auch was, in wie ich es mir vorstelle. Aber es ist trotzdem jedes Mal bereichernd. Also es ist so ein bisschen so, es gibt auch dieses Sprichwort, man kann niemals in denselben Fluss springen. Und ich habe das Gefühl, beim Lesen ist es auch so, man kann niemals dasselbe Buch lesen, auch wenn man das gleiche Buch nochmal liest. So.
Ja, das ist ein schönes Bild. Ja. Toll. Ja. Ja, und für die Jugendlichen, was Sie anfangs angesprochen haben, es ist natürlich, also im Moment, laut den Studien, die ich nochmal nachgeguckt habe, sind es eben so etwa 45% der jungen Menschen bis 14 Jahre, die lesen, also gedruckte Bücher hauptsächlich. Und dann verändert sich's. Also das beobachten wir in der Buchhandlung natürlich auch. Also so ab 14, 15 haben die Jugendlichen einfach auch weniger Zeit. Man hat viel öfter am Nachmittag Unterricht, dann haben sie noch Sport und ich weiß nicht was alles. Und dann gibt es natürlich auch die ersten Liebesverbindungen und alles, braucht ja auch ein bisschen Zeit, ne? Also da merkt man, dass sich das verändert und da bleiben oft die Mädchen. Also die Jungs sind da oft dann auch mehr im Sport oder sonst wie unterwegs. Und im besten Fall kommen die dann wieder zurück, wenn sie dann im Erwachsenenalter sind oder jetzt als Studierenden oder so, dass man dann sagt, ah, jetzt ließ ich wieder. Oft ist auch so, dass das ist so die andere Sparte, glaube ich, Menschen, die viel berufsbedingt lesen, die sich entweder weiterbilden müssen oder eben Fachbücher lesen oder sowas, die sagen dann oft, oh, ich will jetzt nicht auch noch was lesen müssen, ich will jetzt endlich mal Pause haben. Das macht aber gar nichts. Ich bin wirklich der Überzeugung, wenn sie einmal dieses Erlebnis hatten, sie lesen was und fanden dieses Lesen toll, dann kommt es irgendwann wieder. Und wenn sie da 40 sind und sagen, boah, jetzt habe ich endlich mal Urlaub, jetzt kann ich was lesen, dann kommt es halt da. Ja, also das erlebe ich so oft wirklich auch mit den Kindern, denen wir das Lesen ermöglichen und die dann mit 8 Jahren voranstehen und man weiß genau, der hätte die Möglichkeit jetzt nicht gehabt, weil vielleicht zu Hause das Umfeld gar nicht da ist oder vielleicht auch die Muttersprache eine andere und der steht vor einem mit so riesen Augen und sagt dann, du, ich habe ein ganzes Buch gelesen. Und dann geht das Herz auf und denkt sie, ja, dafür mache ich alles, dass ich auch rot ist, die Liebe zum Buch, das zu ermöglichen. Das ist so ein Geschenk und das trägt man in sich und irgendwann wird es wieder wichtig und dann ist es da.
Das stimmt. Ich glaube, es ist auch völlig normal, dass man Phasen im Leben hat, wo man weniger liest und Phasen, wo
Ja.
man wieder mehr liest. Also es gab auch eine Zeit, also ich würde behaupten, dass ich als Kind und Jugendliche eine richtige Leseratte gewesen bin. Aber dann gab es irgendwie so eine Phase, auch das Studium und so weiter angefangen, da habe ich, glaube ich, bestimmt 2 Jahre oder so kaum, also wirklich vielleicht ein Buch gelesen oder so. Also es ist wirklich weggebrochen und ich musste dann irgendwie wieder von vorne anfangen auf eine gewisse Art und Weise. Also ich war irgendwie so müde. Wissen Sie auch, ich meine, also ich habe während meiner Jugendzeit sehr viel Fantasy gelesen und ich hatte das Gefühl, es wiederholt sich alles. Es ist irgendwie, es gibt nichts Neues mehr. Und es musste irgendwie so ein bisschen Zeit vergehen, bis ich das halt geändert hatte und halt wieder neue Geschichten geschrieben wurden.
Dann lesen Sie Klassiker. Das war
Ja,
ja auch
zum
eine
Beispiel,
Frage, warum
zum
soll man
Beispiel,
Klassiker lesen?
ja.
Also es gibt tolle Klassiker und die
Ja.
sind Klassiker, heißt ja, dass es zeitlos ist. Ja, es gibt Romane, die können Sie nur jetzt lesen. Ja, und es verändert sich ja auch. Also auch die Sprache verändert sich, wenn wir zum Beispiel Ottfried Preußler nehmen mit seinen ganzen Kinderbuchklassikern, ja, die kleine Hexe und der Räuber Hotzenplotz und so, das hat man ja auch, ich glaube, vor 10 Jahren oder wann wurden die an unseren heutigen Sprachgebrauch angepasst. Das können Sie gar nicht mehr lesen. Irgendwann denken Sie, wie tröge ist denn das? Also das verändert sich ja auch. Und wir sind ja in einer Zeit, die wahnsinnig schnelllebig ist. Ja, also das merkt man auch an der Sprache, die sich dadurch verändert. Aber die Klassiker sind wirklich zeitlos. Und die Botschaft, die oft auch dahinter steht, die ist immer da, egal wann Sie die lesen.
Ja, aber ich glaube, der Zugang fehlt. Also es kommt auch darauf an, was man für als Klassiker bezeichnet natürlich. Also, keine Ahnung, Faust oder sowas ist ja eigentlich auch ein Klassiker, aber der wird jetzt nicht an die aktuelle Sprache angepasst, aus gutem Grund
Nee,
so.
die werden
Ja.
auch nicht angepasst. Die Klassiker
Ja.
bleiben ja. Aber es, und ich bin, also aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, ich habe viel gelesen immer. Klar, war ja toll. Ich hatte ja alles zu Hause in der Buchhandlung. Aber ich habe alle Bücher, die ich in der Schule lesen musste, fand ich schrecklich. einfach weil ich sie lesen musste. Das war wirklich, das war so ein Widerwille, dann dieses Buch zu lesen, weil ich es musste und ich fand die alle doof und viele davon habe ich dann 10 Jahre später nochmal gelesen und dann waren das Entdeckungen und ich dachte, boah, wie cool ist denn Alfred Anders, ja, fand ich damals entsetzlich. Also das ist, glaube ich, auch nochmal mit was für einer Freiheit und Möglichkeit man da rangeht. Und oft in mir haben auch bei uns in den Veranstaltungen gemerkt, wir haben ja unser Abendrot. Das findet einmal im Monat statt, an dem wir vom Team her immer 5 Bücher vorstellen. Das geht so 1 Stunde, 1,5 Stunden. Wir lesen auch daraus vor. Das finde ich ganz schön, weil man da nochmal so eintaucht in das Buch. Das ist was anderes, als wenn ich es Ihnen nur erzähle. Und dann können Sie vielleicht sagen, ah, das klingt ja nett. Und dann hören Sie es oder lesen Sie es und denken, oh nee, das geht gar nicht. Oder andersrum auch. Und dann fahren wir ja auch im Herbst immer auf die Frankfurter Buchmesse mit 2 Bussen voller Kunden. Und das hat sich wirklich in den letzten Jahren sehr geändert. Da sind hauptsächlich junge Menschen dabei. Und das ist toll. Und die gehen natürlich auch auf die Messe jetzt zum Beispiel auch, um Autorinnen und Autoren zu treffen und sich die Bücher signieren zu lassen, aber auch wirklich, um neugierig zu sein, um was zu entdecken und zu sagen, oh, ich gucke mal, was ich Schönes finden kann in dieser Fülle des Angebots. Also das hat sich sehr verändert und es freut uns natürlich riesig, dass auch das so nachkommt und nachgefragt wird. Ja.
Wobei, ich muss gestehen, die Frankfurter Buchmesse, also ich komme aus Frankfurt, für Leute, die da wohnen, ist häufig, selbst wenn man Bücher über alles liebt, eher abschreckend, weil es halt so viel los ist jedes Mal. Also man tritt sich gegenseitig auf die Füße und so weiter. Also es gibt, glaube ich, kaum einen stressigeren Ort. Und das ist ja eigentlich jetzt was, nicht was, was man unbedingt mit dem Lesen verbindet. Stress und viele Leute und ja. Aber es ist trotzdem natürlich, wie Sie sagen, total toll, weil man halt nicht nur die Autoren trifft, sondern halt auch so eine Fülle an neuen Romanen. Und man ist näher am Puls der Zeit, würde ich sagen, dadurch, dass man, wenn man in einem normalen Buchhandel oder eine Bücherei geht, da hat man ja aus allen Epochen, sag ich mal, Epochen ist übertrieben, aber aus den letzten Jahrzehnten die Bücher angehäuft so ein bisschen. Und da ist es natürlich nur das Neueste vom Neuen und so. Und es ist dann schon besonders da.
Ja, und ich finde es schon auch beeindruckend, dass diese Menge einfach auch, ne, dass man das so erleben kann auf der Frankfurter Buchmesse. Ja. Wobei, klar, es sind viele Menschen und man muss sich da durchschlängeln. Ganz toll ist natürlich auch die Messe in Leipzig, die Buchmesse in Leipzig, die ja immer im März ist. Das ist die Messe für Leserinnen und Leser. Da wird die ganze in der ganzen Stadt können Sie überall Lesungen erleben. Also ich war jetzt schon mehrfach dort, ich liebe die. Und dann saß ich da schon beim Karstadt und in dem Friseursalon und habe mir Lesungen angehört. Das war so, so klasse und so besonders. Also das ist die Messe für Leserinnen und Leser, aber da kommen wir schlecht hin von Offenburg, also zumindest nicht mit den Kunden und mit dem Bus. Das ist dann so eine halbe Weltreise.
Ja, allerdings, das stimmt. Ja. Aber was würden Sie sagen, fänden Sie es okay, wenn man ein Buch abbricht? Das würde mich noch interessieren. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt die ersten 20 Seiten gelesen, reicht mir?
Klar, okay. Mache ich auch. Es gibt Bücher, da lohnt es sich dran zu bleiben. Und wenn man es dann geschafft hat, also das mache ich oft, dass ich denke, boah, eigentlich würde ich es jetzt gern weglegen. Oder mich regt irgendwas auf. Oder ich finde es todlangweilig oder was auch immer. Und dann bleibe ich meistens noch mal ein bisschen dran, weil ich denke, vielleicht, also das habe ich schon oft erlebt, dass, so wie Sie ja jetzt ja aussagten, da muss man so ein bisschen durch am Anfang und dann auf einmal tut sich noch mal was auf und die Geschichte ändert sich oder man findet einen anderen Zugang, manchmal aber auch nicht. Und dann kann man es, also aus meiner Sicht, ich lese nichts, was ich lesen muss. Dann lege ich es halt weg, fertig. Dann ist es nicht mein Buch.
Ja.
Gott sei Dank bin ich ja nicht mehr in der Schule, dass ich es lesen muss.
Ja, nicht das richtige Buch oder nicht der richtige Zeitpunkt.
Ja, oder nicht der Zeitpunkt, genau.
Ja. Mhm. Schon interessant. Ich weiß nicht, was lesen Sie denn oder was sind denn die Romane, wo Sie gerade sagen, oder Bücher vielleicht, wir können es noch ein bisschen weiter fassen, wo Sie sagen, das sind Bücher, die mich gerade irgendwie bewegt haben oder die ich irgendwie total spannend finde, die ich weiterempfehlen würde, für Sie persönlich.
Mhm. Oh, da können wir jetzt 3 Stunden sitzen. Also ich versuche es kurz zu machen. Also ich lese wahnsinnig gern Sachbücher und zwar gerne Sachbücher, die ich gut verstehen kann. Und letztes Jahr war mein Highlight im Herbst, warum die Giraffe nicht in Ohnmacht fällt. Und da ging es um lauter Tiere, also sowohl eben jetzt zum Beispiel die in Afrika lebende Giraffe, und es gab noch andere aus fernen Ländern, aber auch ganz viele heimische Tiere bei uns, die da beschrieben wurden und erzählt wurde einfach, wie die leben und eben wie was funktioniert, aber auf so eine witzige Weise und gleichzeitig auch immer mit dem Duktus, hey, erhaltet die Welt, die Tierwelt, tut alles dafür, dass es die Tiere weitergibt. Ja, zum Beispiel der Igel war da auch mit drin oder wird damit erzählt, und der ist ja wirklich, hat ja, ist ja sehr bedroht in seiner Lebenswelt, also auch sowas. Und es hat ich glaube, Ruth Randall heißt sie, geschrieben, die ich an und für sich nur als Kinderbuchautorin kannte. Und ich war ganz überrascht, dass die auch im Sachbuch was schreibt. Und das war, also das habe ich geliebt, dieses Buch. Jetzt im Frühjahr neu fand ich das Buch vom Andreas Fahrt ganz toll, Aus Liebe zum Wasser. Der hat auch die Liebe, aber da zum Wasser. Das ist in dem kleinen 8-Grad-Verlag erschienen, der hier in Freiburg sitzt. Und der Andreas Fahrt ist Extremschwimmer. Mhm. Also der kam auch so auf ganz witzige Wege überhaupt zum Schwimmen, hat sich dann wirklich in die Meisterschaften hochgeschwommen und hat, ich glaube, schon 4 Flüsse von der Quelle bis zur Mündung erschwommen. Also unter anderem den Rhein und die Donau und die Elbe und so. Also wahnsinnig. Mhm. Und macht es auch wirklich medienwirksam, weil er damit ja erzählen will, wie geht es unserem Wasser. Ohne Wasser können wir alle nicht existieren und nicht leben. Und es ist unglaublich spannend, wie er jetzt da durch die Donau schwimmt. Und auf einmal, da muss er da bei Serbien oder so, muss er, glaube ich, mal raus, weil er gar nicht mehr schwimmen kann, weil es vergiftet ist. Und dann kommt er Richtung Ukraine und dann hört er da die Bomben und so. Also es hat ganz viel aktuellen Bezug auch. Und auch der kommt auch zu uns jetzt im Ende Februar. Ich freue mich riesig, den auch live erleben zu dürfen. Also, und das Buch ist, hatte ich aufgeschlagen und dachte, oh Gott, das lese ich nie im Leben. Da waren so ganz viele Formeln und so. Also es sah so ein bisschen aus wie mein Chemie- oder Physikbuch. Mhm. Und ich war nicht gut in den Naturwissenschaften. Ich habe alles verstanden und ich fand es nur spannend und fesselnd. Und also habe es wirklich geliebt. Und vom erzählenden Programm habe ich letztes Jahr für mich neu entdeckt den Chest Walter, einen amerikanischen Autor. Und der hat ein ganz kleines Bändchen, das bei uns jetzt als erste deutsche Übersetzung jetzt veröffentlicht wurde, der Engel, wie heißt der Engel von Rom. Und das ist so toll. Da geht es um einen jungen Mann, unser Ich-Erzähler. Der ist jetzt fertig mit der Schule und er trifft irgendwann mal so eine frühere Schulkollegin und die erzählt ihm ganz begeistert, was sie alles schon jetzt gemacht hat und was sie erlebt und was sie studiert und was weiß ich was alles. Und er sitzt so da und dann fragt sie ihn, ja und du? Und er kann gar nichts sagen, weil er macht nichts, er hat keine Ideen. Und das bewegt ihn dann ganz, ganz schwer, dass er da so nichts macht und nichts quasi zu Wege bekommt. Und dann meldet, also der kommt aus Nebraska, aus den USA, und dann meldet er sich zu einem kostenlosen Auslandsstipendienjahr in Rom an, um dort Latein zu studieren. Er kann 2 Jahre mal Latein gelernt, also nicht, dass er das könnte. Er kann auch kein Italienisch, aber er findet das findet er jetzt richtig cool. Dann kauft er sich von seinem letzten Geld so eine tolle Lederjacke und stellt sich das so super vor, wie er da in Rom sitzt im Café rechts und links, so eine italienische Schönheit. Na, also so erträumt er sich das. Wir wissen ganz genau, dass das so nicht kommt. Mhm. Sie schütteln schon den Kopf, das kann gar nicht sein. Und was er dann erlebt. Es ist so toll. Es ist, also ich habe Tränen gelacht und gleichzeitig hat es ganz viel in mir ausgelöst, weil es ist so ein Weg, den er sucht, wie kann ich mich lösen von dieser Bindung von zu Hause, diesen Erwartungen, vielleicht auch so das Bild, was bisher in mich hineingepackt wurde, sowohl von der Schule, von den Freunden, von der Familie natürlich auch. Und wer bin ich denn wirklich und wer will ich sein? Und das wird alles erzählt in einem ganz schmalen Bändchen und auf so eine herrliche Weise. Also das war wirklich mein absolutes Lieblingsbuch.
Ja, das klingt doch richtig schön. Ich glaube, das ist auch ein Thema, womit man sich als junger Mensch, also ich mich persönlich und wahrscheinlich auch ihr, die zuhört, gut identifizieren kann tatsächlich. Also diese Frage, wer bin ich, wer will ich sein, ist es jetzt das richtige Studium, was ich habe, ich bin ja irgendwie dann noch finanziell abhängig von meinen Eltern. Das heißt, ich muss da ja auch Erwartungen erfüllen und so weiter. Und dann ist es natürlich schon schön, wenn man nicht das Gefühl hat, alleine damit zu sein, sondern halt lesen kann, dass es jemand anderes gab, auch wenn er fiktiv ist, der sich auch irgendwie mit diesen Themen auseinandergesetzt hat.
Ja, und man kann sich so mit dem identifizieren und man leidet so mit ihm. Und dann wird er aber ganz mutig aus der Not raus. Also es ist herrlich. Es ist einfach nur toll.
Total. Gibt es irgendwie einen Roman, der so ihr Leben verändert hat? Also wo sie das, sie haben jetzt beschrieben, so er wird dann aus der Not heraus irgendwie erfinderisch, aber manchmal kann man sich ja auch eine Geschichte als Vorbild nehmen oder kann irgendwie sagen, ich weiß nicht, wie ich sagen, wie ich es beschreiben soll. Entweder irgendwie was, was ich auch machen will, oder aber auch eher indirekt, dass man vielleicht irgendwie einen Roman gelesen hat über das Dritte Reich oder so und dann vielleicht das erste Mal denkt, okay, vielleicht ist mein eigener Ausländerhass jetzt nicht das Richtige so. Also, ja.
Also ich glaube, viele Bücher, ich habe viele Biografien auch schon als junges Mädchen gelesen. Das hat mich immer total fasziniert, wie so Menschen ihre Lebenswege gehen. Und natürlich Anne Frank, ne? So. Und ich, also was mir jetzt so ganz spontan einfällt, also was mich begeistert hat und immer noch begeistert, das sind, weil wir anfangs von Klassikern sprachen, das sind die ganzen russischen Klassiker, da habe ich als in meiner Ausbildung, wir haben ja nicht viel Geld verdient, damals noch so ein paar Mark, habe ich wirklich gespart. Und dann habe ich mir ganz schöne Ausgaben gekauft in Leinen und mit Dünndruck oder manchmal auch mit Leder und also so wirklich was Besonderes. Und dann habe ich Tolstoi und Dostojewski und das waren so meine Lieblingsrussen und deren Klassiker, die finde ich, die lese ich auch immer wieder. Sehe ich auch nur manchmal auch nur so einzelne Kapitel oder Geschichten daraus, aber das ist so, das hat mich sehr geprägt. Ja, ich glaube schon.
Was genau konnten Sie mit in Ihren Alltag nehmen? Können Sie das also nur an der Kleinigkeit vielleicht spezifisch machen, dass man das ein bisschen besser greifen kann?
Ja, das geht gar nicht so an der Kleinigkeit, weil das ist ja, also einmal ist eine ganz andere Lebenswelt. Es war, und dann geht es ja oft so um Gerechtigkeit, um eben auch, wie lebe ich, wie gehe ich mit mir und mit anderen um, halt in die damalige Zeit hineingepackt. Und das war so, also gerade auch dieses, was mache ich und wie will ich sein, das war das eigentlich auch oder ist immer noch, ja.
Ja, interessant. Ich persönlich weiß bei mir gar nicht so genau, also es gibt, ich habe so eine Sammlung, ich habe, wie soll ich sagen, ich habe manchmal Sachen, die mich emotional irgendwie extrem ansprechen. Also es gibt zum Beispiel Naokos Lächeln von Haruki Murakami. Mhm. Ich habe das erste Mal abbrechen müssen, weil es unerträglich für mich wurde. Also ich hatte das Gefühl, es ist ein junger Mensch, der ja irgendwie in seiner Depression liebt. Das spielt in Japan und auch ein Student tatsächlich. Und der ist irgendwie total unzufrieden mit seinem Leben und lebt irgendwie auch nicht so richtig. Ist auch auf eine gewisse Art und Weise selbstzerstörerisch. Also hat das Gefühl, in den Vorlesungen irgendwie nur so ein Geist zu sein. Und dann geht er halt durchs Nachtleben und schläft mit ganz vielen Frauen und trinkt Alkohol und was weiß ich nicht was. Und gleichzeitig spürt man aber die ganze Zeit, dass, und das wird auch parallel erzählt, so eigentlich noch, wie soll ich sagen, während seines Abiturs die Lebenszeit mit seinen Freunden. Und da wird irgendwie angedeutet, ja, es geht um eine Frau, aber eigentlich auch um einen besten Freund. Und irgendwann wird dann halt aufgedeckt, zumindest ist jetzt Spoiler, aber dass dieser beste Freund halt auch gestorben ist, weil sich das Leben genommen hat, glaube ich. Ja. Und dieser ganze Roman beschreibt eigentlich dysfunktionale Beziehungen. Also bis zum Schluss. Ich habe das Gefühl, es gab, ob man es als positives Ende bezeichnen will oder nicht, ihr seid dahingestellt, aber es bleibt irgendwie dysfunktional. Und trotzdem hat mich das irrsinnig berührt, weil ich das Gefühl hatte, dass die Art und Weise, wie Depression beschrieben wird, dem sehr nahe kommt, wie sich es für mich damals angefühlt hat. So, also es war während Corona und mir ging es auch nicht so gut. Und da hatte ich so richtig das Gefühl, das verstanden und gesehen zu werden auf eine gewisse Art und Weise. Und das war jetzt nicht irgendwie sowas, wo man sagt, okay, jetzt habe ich irgendwie von dem Roman irgendwie eine Lösung angeboten bekommen, wie ich da wieder rauskomme. Aber es war schon so, man ist nicht alleine und man kann irgendwie trotzdem weitermachen und weiterleben. Ja.
Das ist was ganz Wertvolles, ne? Dass man, und man ist ja dann oft auch auf sich so konzentriert und bezogen und dann zu merken, boah, ich bin da gar nicht allein mit, wie Sie sagen, sondern da gibt's, es gibt viele anderen, denen geht es genauso und das macht es dann schon erträglicher.
Ja, total.
Ja.
Ja. Und in dem Zusammenhang, was ich auch ganz spannend finde, und ich will es unbedingt erwähnen, Leben zu verkaufen von auch ein japanischer Autor. Ich hatte irgendwie so eine Phase, wo ich ganz viel, ich glaube, es ist auch ein Trend mittlerweile, also ich habe gesehen, es gibt so eine richtige Sektion, wo asiatische Autoren, also nicht nur japanische, sondern auch aus China und Südkorea, glaube ich.
Korea, ja. Und auch viel, ja.
Also wo die vorgestellt werden, aber das, ja, genau. Und zwar nennt sich der Roman Leben zu verkaufen von Yuiko Mishima, glaube ich. Wird es ausgesprochen? Ja.
Ja, hätte ich jetzt auch mal
ja.
als Deutsch-Japanisch gesprochen.
Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz kurzer Roman nur. Also kann man auch schnell durchlesen. Und er ist witzig, aber auf so eine tragisch-witzige Art und Weise, würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht irgendwie ein Humor, der jeder Mensch irgendwie teilen kann. Und es ist sehr surrealistisch, würde ich behaupten. Also es ist halt eine Geschichte von einem Mann, der beschließt, mein Leben ist nichts mehr wert, im Sinne von so mein Berufsalltag, ich bin irgendwie in meinem Hamsterrad, das ist irgendwie alles sinnlos, also ein gewisser Nihilismus, der aus ihm spricht. Und dann entscheidet er und sagt, okay, wenn mein Alltag sozusagen keinen Sinn hat, dann kann ich mich, anstatt mich umzubringen, auch mein Leben an jemand anderes verkaufen, damit der das dann quasi für was benutzt. So. Und es ist halt super interessant, weil halt in dieser, weil, wie soll ich sagen, ich finde, es gibt irrsinnig viele Parallelen zu, wie Gesellschaft funktioniert. Und es ist auf diesen indirekt auf diesen kurzen, in dieser kurzen Geschichte eigentlich so gut verdeutlicht. Also was passiert, wenn man sagt, ich bin nicht mehr Teil der Gesellschaft und dann kommt aber irgendwann ein Punkt, wo man sagt, ja, jetzt habe ich mich aber umentschieden oder ich brauche eigentlich Hilfe von jemand anderem und dass man dann auch irgendwie nicht mehr zurück kann und warum das nicht geht und was es mit einem macht und so weiter. Das fand ich unfassbar spannend. Vor allen Dingen, weil ich jetzt immer wieder gerade was so Wahlen betrifft und so und wie Menschen in Deutschland miteinander umgehen und so weiter, was politische Unterschiede betrifft. Es geht gar nicht darum, wer Recht hat, sondern einfach nur, dass es halt, man merkt so, die Spaltung nimmt zu. Fand ich super interessant, weil man dadurch den Eindruck bekommen könnte, dass Leute vergessen, warum wir eine Gesellschaft brauchen. Also warum es wichtig ist, dass wir miteinander reden und kommunizieren und uns auf Wertvorstellungen einigen, dass miteinander funktionieren kann, so. Und ich fand, das war halt irgendwie sehr gut beschrieben auf so eine komische Art und Weise, wenn halt das Gegenteil eintritt.
Ja. Das ist toll. Bücher können so viel bewegen, ne?
Ja.
Und allein, dass man dann liest oder auch mit anderen darüber ins Gespräch kommt oder sagt, du, also, boah, das hat mich jetzt so begeistert.
Ja.
Das macht's aus, ja.
Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt noch sehr lange über verschiedene Romane und das Lesen an sich sprechen. Haben Sie noch irgendwas, was Ihnen ganz wichtig ist, was Sie jetzt so als abschließende Worte gerne irgendwie noch mitgeben würden? Oder auch irgendwie vielleicht, muss ja nicht mal abschließende Worte sein, vielleicht irgendein Thema, worüber Sie jetzt, so ich jetzt vielleicht gar nicht drauf eingegangen bin, was Ihnen aber wichtig wäre.
Also ich freue mich wahnsinnig, dass Sie das erzählt bekommen, dass die Buchhandlung Rot für viele so bedeutend ist und das wünsche ich mir, dass das so bleibt für die nächsten, wie viel auch immer, hunderte von Jahren. Ich habe keine Ahnung, aber das natürlich über unser eigenes Leben hinaus, das ist das Schöne dran und ich finde, wir haben den schönsten Beruf der Welt. Also Buchhändlerin oder Buchhändler sein, das ist wirklich so, wir sind am Puls der Zeit. Wir kriegen immer als allererstes mit, was interessiert die Menschen, was brauchen die Kinder, was gibt es für Trends, ne? Ob es jetzt dann gerade mal Freundschaftsbändchen sind, ob jetzt alle japanische oder asiatische Literatur lesen, ob sie alle Fantasy wollen, ob es auf einmal die Krimis sind, ob es die historischen, es ist ja wurscht, es gibt so viele Sachen und das macht so wahnsinnig viel Freude und es macht so abwechslungsreich. Meinst du, ein kaufmännischer Beruf? Ich kann Ihnen alles verkaufen. Verkaufe Ihnen auch Socken und Käse. Aber für Bücher ist einfach, das ist genial. Und es verändert sich ja immer. Also wir verkaufen ja Inhalte. Wir geben so viel weiter. Und dieser Austausch mit den Kundinnen und Kunden, das ist das Schönste überhaupt. Das ist toll. Und das ist auch was uns, glaube ich, auszeichnet und was wir mit großer Freude machen und was uns unterscheidet, zum Beispiel auch zu Filialisten, die das sicher auch super machen. Ich will das jetzt gar nicht irgendwie schmälern oder so, aber die können es natürlich anders machen. Das ist ein Unterschied, ob ich 30 oder 100 Geschäfte habe oder ob ich eins bin. Uns gibt es nur ein einziges Mal und wir können das tun, wo wir sagen, das liegt uns am Herzen, das braucht unsere Stadt, das wollen wir den Menschen hier geben und das wollen wir zusammen machen. Und das ist, ich kann entscheiden und wir können ganz kurze Wege haben, zack. Und so sind wir eben auch froh, wenn wir die ganzen Möglichkeiten nutzen können, die sie brauchen. Also zum Beispiel, dass jetzt, ich weiß nicht, seit 5 Jahren oder was, sind wir bei Instagram. Ja, das war früher gar kein Thema. Das nimmt viel, viel Raum und viel Zeit ein. Wir stellen jeden Tag dann eine Story ein. Wir machen 3-mal in der Woche Buchtipps. Wir nehmen auf, wir interviewen und so weiter. Das hätte man vor 5 Jahren noch gar nicht gewusst. Ja, so, und das hat sich auch verändert und es verändert sich ja die ganze Zeit wieder und in 5 Jahren gibt es wieder was anderes, was es braucht und das ist so toll, da dabei zu sein und das weiterzugeben und die Bücher eben lebendig werden zu lassen und,
ja.
Und das fängt bei den ganz kleinen Menschen an und geht bis 99 oder wie heißt es immer, von 0 bis 99.
101-Jährige haben dann Pech
gehabt. Ja, die sind dann... Oh, die dürfen auch kommen.
Ach, wie schön. Aber ja, das stimmt. Sie haben gesagt, die Zeit verändert sich. Ich habe es mir schon mal eben notiert, der Gedanke war weg. Deswegen stelle ich die Frage jetzt noch kurz. Und zwar, künstliche Intelligenz kommt ja auch mehr. Und Das kann mir auch vorstellen, dass es das Schreiben beeinflusst. Also ich kenne es eher aus der Kunstrichtung, dass ich schon jetzt, sage ich mal, eher darauf achte, dass ich Kunstbände kaufe, die, sage ich mal, vor 2021 sind, weil da sichergestellt ist, dass es noch echte Menschen tatsächlich gezeichnet haben. Und ich glaube, dass es auch in diesen Kunstbuchbereich reinschwappen wird, dass halt künstlich generierte Werke und so weiter halt da durch die Ritzen schlüpfen, sag ich mal, und halt dann abgebildet werden, ohne dass drunter steht, dass es sich darum handelt. Das ist vielleicht noch ein Zusatz, der wichtig ist. Würden Sie sagen, das Ganze geht ja, also generatives Schreiben geht ja auch. Würden Sie sagen, dass Sie das schon merken oder dass das irgendwie eine Angst ist, die irgendwie bei Ihnen ist? Oder finden Sie es auch total positiv und sagen, ja klar, ob das eine Maschine geschrieben hat oder ein Mensch, ist völlig egal bei einem Roman?
Nee, egal, auf keinen Fall. Das glaube ich nicht. Und ich würde es eher sehen, dass man sagt, also wichtig ist ja wie immer bei solchen Errungenschaften, egal was es ist, in welchem Bereich, dass man es eben mit Bedacht handelt und einsetzt und handhabt und dass es zum Beispiel jetzt gekennzeichnet wird und es kann durchaus auch hilfreich sein. Also wir hatten schon Veranstaltungen auch mit Übersetzerinnen und Übersetzern, ganz großes Thema, ne, wo der Verlag sagt, super, kann ich ganz viel Geld sparen, das lasse ich einfach durch die KI übersetzen und fertig. Ja, das geht gar nicht, das ist ein schöpferischer Prozess. Sie müssen das Feeling des Buches, sie müssen das versuchen wiederzugeben, damit es das dem dann auch entspricht in der jeweiligen Sprache, die es dann hat. Und da kann die KI natürlich auch helfen. Also das haben die alle auch gesagt bei den Übersetzern, dass sie sagen, ja klar, das nehme ich mir vielleicht mal zur Hand und lass mir da auch eine Anregung von geben. Und das hilft uns in manchen Bereichen ja, aber es kann es nie ersetzen. Und ich glaube, das ist auch beim Schreiben so, weil dieses Schreiben ist ja ein kreativer Vorgang, der aus einem rauskommt und weiß nicht, kann so eine KI Humor und kann man der das beibringen? Ich kann mir es nicht vorstellen. Ich weiß es nicht.
Also ich würde schon sagen, das ist ein Thema, was so generell bei uns jungen Menschen auch gerade sehr im Gespräch ist und es wird häufig diskutiert. Ich würde zu dem Punkt, den Sie gerade beschrieben haben, mit ob sie Humor und so weiter versteht, jein. Also ich glaube, sie kann Humor produzieren, aber ob sie das verstanden hat, ist eine andere Frage. Und also es ist so ein bisschen so, es wird immer dieses Beispiel genommen mit dem Affen, der vor die Schreibmaschine gesetzt wird. Und das ist nicht nur ein Affen, sondern unendlich viele Affen, unendlich viele Schreibmaschinen. Und dann tippt der irgendwann wahrscheinlich Shakespeare. So, also es kann schon passieren, dass in der Theorie die KI Shakespeare ausspuckt. Aber dann ist das Problem dabei ja, dass das, wie soll ich sagen, es würde untergehen. Und es würde nicht in den jetzigen Kontext passen. Es ist, glaube ich, schon so, dass es eine ästhetische Verantwortung gibt und es wichtig ist, wer es geschrieben hat und warum es geschrieben hat und in welcher Zeit es geschrieben wurde. Und diese ganzen Aspekte, unabhängig jetzt vom Urheberrecht und so weiter und wie die KI, mit welchen Daten die KI überhaupt trainiert wurde, die fallen weg, wenn eine künstliche Intelligenz einen Roman schreibt oder eine Geschichte schreibt.
Ja, und wenn Sie mit Autorinnen und Autoren sprechen, was wir ja in unseren Veranstaltungen sehr, sehr oft tun, die erzählen alle unisono, dass irgendwann sich das Buch selbst schreibt. Ja, die haben eine Idee oder was erlebt oder es kommt was oder sie sagen, das Thema ist wichtig und dann überlegt man sich, ah, die Figuren habe ich, das kann die KI alles ja auch noch. Und dann fangen die an zu schreiben und ganz oft sagen die, und auf einmal hat sich die Geschichte verändert, weil die Figur sagt, oh, ich brauche da jetzt noch was oder ich will viel mehr in den Vordergrund oder Hintergrund oder wie auch immer. Also das erzählen wirklich unisono alle. Und das ist eben was Kreatives, was schöpferisch, was aus uns Menschen raus entsteht. Und ich glaube nicht, dass man sowas programmieren oder eben überhaupt so in so einen Algorithmus reinpacken kann. Das glaube ich nicht.
Ja, ich glaube auch nicht, dass die Gesellschaft das möchte tatsächlich. Also ich denke, dass so ein Paradigmenwechsel stattfinden wird. Also dass die Leute, die heutzutage bei Bildern kann man es vielleicht noch ein bisschen besser vergleichen als bei Schrift, aber theoretisch macht es ja für eine künstliche Intelligenz keinen Unterschied, ob sie Pixel generiert, also welche Pixel sie generiert. Also ob das am Ende ein Ölbild ist oder ein Comic angehauchtes Bild. Am Ende des Tages war es ja in Anführungszeichen derselbe Aufwand für die KI. Aber wir Menschen schauen ja mit einem Blick der Vergangenheit da drauf. Also wir schauen es uns an und sagen, ja, das Ölbild in Anführungszeichen ist das Wertvollere, weil wir noch im Kopf haben, Ölmalerei braucht unfassbar viel Zeit, man muss die Fähigkeit erst lernen und so weiter und so fort. Und in gewisser Art und Weise müssen wir erst feststellen, dass das, was die künstliche Intelligenz gemacht hat, einen geringeren Wert hat, als das, was wir damit heutzutage verbinden. Deswegen dieser Paradigmenwechsel. Und ich kann mir vorstellen, dass sobald das halt eingetreten ist, Menschen sich auch dann in Anführungszeichen verraten fühlen, weil sie halt sagen, warum soll ich Geld, so viel Geld dafür ausgeben wie für ein normales Buch, wenn eigentlich der Aufwand nicht vergleichbar ist, hat jetzt nicht ein Mensch ein Jahr lang dran geschrieben und muss halt auch vom Erlös leben können. Also nicht nur der Autor, sondern natürlich auch sie als Buchhandlung und so. Und dementsprechend denke ich, dass das schon ein Punkt sein wird, der halt dann natürlich irgendwie sich ändern wird und ändern muss. Aber davon unabhängig gibt es zum Beispiel auch ein geschichtliches Beispiel. Ich habe zwar Wolfgang Goethe oder sowas. Ich kann mich leider nicht mehr an das Originalwerk erinnern, aber nur noch so paraphrasenmäßig irgendwie wiedergeben. Aber es gab wohl irgendwie ein Literaturstück, was irgendwie zutage gefördert wurde in der Zeit, 1800 rum. Und alle dachten, dass es halt irgendwie schon, was weiß ich was, 2000 Jahre alt sei und waren alle total überrascht davon, wie jemand vor 2000 Jahren so auf die Welt blicken konnte. Und dementsprechend haben sich halt so große Autoren wie Wolfgang von Goethe und so weiter halt dann davon inspirieren lassen und selber irgendwie in ihre Werke mit eingeflochten. Und dann hat sich aber, nachdem das passiert ist, noch feststellen lassen, dass das gar nicht so war. Also das wurde nicht vor 2000 Jahren geschrieben, sondern das war eigentlich ein Autor in der Zeit, der das damals gemacht hat. Und dann wirkt es plötzlich gar nicht mehr so großartig. Dann haben sich die Leute gedacht, ja, okay, dafür wirkt es sogar platt, weil wenn jemand heutzutage solche Gedanken hat, das ist nicht bahnbrechend, das ist nicht irgendwie großartig oder so. Und ich glaube, das ist ein schönes Beispiel ist für das, was KI am Ende des Tages halt sein wird. Also, oder welche Art von Sachen halt dadurch produziert werden. Ja,
ja, ist ein vielfältiges Thema. Man kann schon auch offen mit oder man sollte offen mit umgehen und dann trotzdem auch kritisch mit sein, wie mit vielen Dingen und gucken und überlegen, was man für sich macht. Also bei uns wird alles noch so selber im Kopf und mit der Hand zusammen geschrieben, ja, und getextet und das finde ich auch gut. Ja.
Ja. Ja, auf jeden Fall.
Dass es authentisch ist, ja.
Ja, ja, ich wünsche mir persönlich, dass es so bleibt, also dass Romane weiterhin von echten Menschen geschrieben werden und ja, echte Menschen sie lesen.
Vielleicht wird es mal dann unser Claim, unser Auszeichnungsschild, dass wir sagen, wir sind die Buchhandlung mit den Büchern von echten Menschen. Für echte Menschen.
Oh, weiß ich nicht, ob ich Lust hätte auf so eine Zukunft, weil das würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass es dann im Normalfall nicht mehr so ist. Ja. 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 Aber ich wünsche Ihnen auf jeden Fall, dass Sie noch ganz viele wundervolle Bücher an wundervolle Menschen bringen und weiterhin irgendwie die Liebe zum Lesen wecken und ihre Liebe zu Büchern noch weitergeben. Das finde ich total schön.
Ja, vielen Dank. Sind alle herzlich eingeladen.
Ja, danke, dass Sie da waren. Und ja, ich hoffe, ihr, liebe Hörer, schaltet dann auch demnächst wieder ein. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.